Jesus, danke, dass wir wirklich unser Leben auf deine Liebe gründen dürfen. Es ist so eine großartige Zusage, so eine Sicherheit in allen uns unsicheren Zeiten, dass deine Liebe, dass deine Gnade immer gleich bleibt, dass du ein Fels bist, auf dem wir uns gründen können, dass du sicher bist, dass du eine Burg bist, Vater im Himmel, zu der wir uns bägen können, dass auch was immer passieren mag in unserem Leben, was uns vielleicht auch manchmal Niederlagen oder Schwierigkeiten einbringt, was uns zu Fall kommen lässt, deine Vergebung, deine Gnade ist da. Danke, dass du ein heiliger Gott bist und dennoch ein Gott, der uns mit Gnade und Liebe auch überschüttet, mit Vergebung begegnet, mit Annahme und Wertschätzung immer wieder umfängt. Danke, Herr, dass wir dich ehren dürfen, dass du uns berufen hast dazu, dass wir dein Lob verkünden, dass wir dich groß machen, dass du unsere Herzen und Gedanken so erfüllen kannst, dass wirklich unser Leben zum Lob und zur Anbetung für dich wird. Danke, Herr, für diese Berufung. Lass uns wachsen darin, Heiliger Geist, leite du uns auf diesem Weg, dich, Vater im Himmel, dich, heiliger, dreieiniger Gott, näher kennenzulernen und einfach in dir, in der Beziehung zu dir zu wachsen. Danke, Herr, dass du auch redest durch dein Wort und begegne uns jetzt auch in dem, was wir hören, was wir aufnehmen. Mach du es selber, Heiliger Geist, in unseren Herzen lebendig. Danke für deine Gegenwart. Amen. Wir sind in der Abraham-Reihe und haben sie unterbrochen, zwar das letzte Mal oder auch vorletzte Mal gewissermaßen unterbrochen, durch Abendmahls- und Erlebnisgottesdienst, aber auch durch den Gottesdienst mit Tobias Krämer am vergangenen Sonntag. Danke auch für alle positiven Rückmeldungen, gerade auch zu dem Thema am Sonntag, zu Tobias Krämers Predigt. Und ich habe da gehört, dass einige einfach auch da interessiert sind, weiter dran zu bleiben, auch das Buch bestellt haben, sich Gedanken machen, an der Akademie mit dabei zu sein. Das finde ich wirklich prima und schön. Und wer wirklich diese Entscheidung getroffen hat oder das gerne tun möchte, ich habe es ja auch in der Newsletter reingeschrieben, lasst uns doch einfach auch Anteil daran geben, wer da mitmacht, dass man sich auch ein bisschen vernetzen kann, vielleicht auch austauschen kann, wenn man in dieser Weise unterwegs ist. Wir knüpfen heute Morgen aber wieder an die Abraham, an die eigentliche Geschichte von Abraham an. Und ich möchte einfach tatsächlich nochmal anknüpfen an vor 3 Wochen, als wir diese etwas skurrile, eigenartige Geschichte gehört haben, wo Abraham nicht in so wirklich positivem Licht erscheint. Abraham hat gelogen. Abraham hat aufgrund dessen, dass er sein eigenes Wohlbefinden in den Vordergrund stellte, seine eigene Frau verkauft, geopfert sozusagen, als sie beim Pharao in Ägypten waren. Und dahinter haben wir entdeckt, dahinter steht eigentlich tiefer Unglaube. Und es ist einfach, der Vater des Glaubens ist noch nicht wirklich dort angekommen, wo er Vater des Glaubens war. Er ist auf einem Weg und er hat eine Niederlage erlitten. Und es ist tatsächlich so, dass die alte Heimat, die ja in Abrahams Herzen noch war, seine alte Kultur, einfach nicht von heute auf morgen weg ist, sondern sie lag noch mit ihm. Aber bei all dem, was da schief lief und was daneben ging, Gott hat nicht Schluss gemacht mit Abraham, sondern Gottes Treue ging weiter. Gott hat Abraham nach wie vor die Treue gehalten und Abraham durfte von Ägypten zurückkehren, wieder nach Israel, ins Südland. Er dürfte zurückkommen. Gottes Treue ist größer als Abrahams Untreue. Und diesen Gedanken, den wir vor 3 Wochen hatten, dass wir zurückkommen dürfen, den dürfen wir heute auch nochmal, möchte ich heute nochmal festhalten und für uns nochmal unterstreichen. Wir dürfen zurückkommen. Egal, was passiert ist, wir dürfen zurückkommen zu Gott. Das ist einfach die Einladung, das ist die Gnade, die er uns erweist. Wir müssen nicht in Scham oder in Angst verharren, müssen nicht fernbleiben von Gott, sondern dürfen zurückkommen. Zurückkommen, vielleicht ist es nur, dass unsere Beziehung zu Gott vielleicht ein bisschen ruhiger oder beschaulicher geworden ist als am Anfang, wo wir zum Glauben gekommen sind. In der Zeit mag das ja tatsächlich verblassen, die Anfangserfahrungen, die Zeit der ersten Liebe. Da können andere Dinge wichtiger werden. Da wird Jesus zwar immer noch, bleibt immer noch der Freund, aber er wird zu einem alten Freund, den wir vielleicht lange nicht mehr wirklich gesehen haben. Und man taucht eben einfach auch ein in die Alltagsroutine, in die allgemeine Routine des Lebens. Und es kann sein, dass heilige Momente, die man erfahren hat und die man kennt, dass sie einfach immer mehr zu eiligen Momenten werden, wo man einfach eben auch den Glauben und die Beziehung zu Gott zwar noch im Leben hat, aber es ist einfach so irgendwie ein bisschen blasser geworden. Und das Herz ist vielleicht auch nicht mehr so empfänglich für Gnade und für Liebe Gottes. Es wird vielleicht auch verschlossener. Es wird vielleicht auch ein bisschen kälter. Es kann sogar sein, dass es richtig kalt da drinnen manchmal wird. Vielleicht sind es nur solche Erfahrungen. Wir dürfen zurückkommen. Wir dürfen zurückkommen, auch aus solchen Situationen immer wieder umkehren und Gott suchen. Natürlich dürfen wir auch zurückkommen, wenn die Dinge gravierender sind. Ich liebe am Brennan Manning, den inzwischen verstorbenen großen Evangelisten aus Amerika, Autor vieler Bücher, ein Mensch, der eine schwierige Lebensgeschichte hatte, auch in seiner Autobiografie beschrieben, von Kindheit an viel Schlimmes erlebt hat, dann auch in eine tiefe Alkoholsucht hineingefallen ist und auch nach seiner Umkehr zu Gott hin zeitlebens damit zu kämpfen hatte. Und noch in seinem Dienst gab es für ihn fortwährend Rückfälle, katastrophale Rückfälle, schlimmste Rückfälle. Und im Blick auf die Umkehr zu Gott, da hat er aus einer solchen Situation einmal geschrieben: An einem Tag, als die Gnade mich überwältigte und ich wieder zum Gebet zurückkehrte, da erwartete ich halbwegs, dass Jesus mich fragen würde: Wer ist denn das? Und als er zurückkehrte, hat er entdeckt, dass Jesus noch genau wusste, wer er war. Dass er ihn immer noch beim Namen kannte. Dass er ihn immer noch kannte und dass er es liebte, dass Brennan Manning auch aus dieser Situation zurückgekommen ist. Es ist das Wunder der Gnade Gottes. Es ist das Wunder der Liebe und der Vergebung, dass wir nicht selbstverständlich und nicht gleichgültig erachten dürfen. Es ist immer wieder ein großes Geschenk, dass wir zurückkommen dürfen und dass Gott liebt und dass er uns gnädig ist. Und um das noch einmal zu unterstreichen, wir dürfen zurückkommen, immer, möchte ich eine Geschichte erzählen, die Brennan Manning in einem seiner Bücher geschrieben hat und die ich einfach schön finde. Die will ich euch nicht vorenthalten. In einem Bundesstaat in den USA wurde viel über eine fromme Frau gesprochen, weil Christus ihr in Visionen erschien. Und davon hörte auch der Erzbischof, war eine katholische Gegend, und er beschloss, die Sache zu überprüfen. Er wollte wissen, wie glaubwürdig die Frau war. Deshalb lud er die Frau zu sich ein und fragte sie: Stimmt es, Madame, dass Sie Visionen von Jesus sehen und haben? Ja, erwiderte die Frau. Darauf der Bischof: Nun, wenn Sie das nächste Mal eine Vision haben, dann möchte ich, dass Sie Jesus fragen, welche Sünden ich bei meiner letzten Beichte bekannt habe. Etwas irritiert fragte die Frau zurück: Hab ich Sie jetzt richtig verstanden, Bischof? Sie wollen wirklich, dass ich Jesus nach den Sünden Ihrer Vergangenheit befrage, die Sie gebeichtet haben? Genau. Bitte rufen Sie mich an, wenn etwas passiert. Und tatsächlich 10 Tage später kam der Anruf und die Frau teilte dem Bischof mit, dass sie eine weitere Erscheinung gehabt habe. Sofort lud der Bischof sie wieder zu sich ein, schaute in ihre Augen und fragte sie: Sie haben mir am Telefon gesagt, dass Sie eine Jesusvision hatten. Haben Sie ihn gefragt, worum ich Sie gebeten hatte? Ja, Bischof, ich habe Jesus gebeten, mir zu sagen, welche Sünden Sie bei Ihrer letzten Beichte bekannt haben. Und? Was hat Jesus gesagt? Dann nahm die Frau seine Hand, die Hand des Bischofs, blickte ihm tief in die Augen und sagte: Bischof, er hat genau Folgendes gesagt. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Wir haben letzten Sonntag ein wunderschönes Lied gesungen. Froh ist solch ein Gott, so wie du. Herr, du hast Erbarmen, zertrittst all meine Schuld, wirfst meine Schuld, unsere Sünden in die Tiefen des Meeres. Es ist Vergebung da, es ist Gnade da. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, bringt es zusammen, ihr könnt drüber nachdenken und euch unterhalten, wie der allmächtige Gott, der alles weiß, wie er es fertig bringt, dass er die Sünden, die bekannt sind, so vergeben kann, dass er sich nicht mehr daran erinnern kann. Aber es ist eine großartige Zusage. Es ist ein großartiges Geschenk zu wissen, wirklich, es ist Gnade da, wir dürfen zurückkommen, wir dürfen immer wieder zurückkommen, weil Gottes Gnade ausreicht. So kehrte auch Abraham zurück und baute einen Altar. Damit knüpfen wir am letzten Mal an. Abraham kehrte in den Süden des Landes Kanaan zurück und mit ihm seine Frau und sein Neffe Lot. Und ihren ganzen Besitz führten sie mit sich. Und bei dem Altar, den Abraham damals aus Steinen erbaut hatte, betete er nun zum Herrn. Rückkehr an den Altar, Rückkehr zu Gott. Der Altar steht für diese bewusste Rückkehr, für diese bewusste Zeit mit Gott, für sich Gott wieder ganz neu stellen und sich auch von ihm prägen zu lassen. Auch so prägen zu lassen, dass unser nicht nur Kopf, sondern auch das Herz, dass wir geprägt werden und geformt werden von ihm. Zeiten, bewusste Zeiten mit Gott, dafür steht der Altar. Und ich denke, das brauchen wir auch. Das ist etwas, was nötig ist, dass wir einfach im Gebet, in der Gegenwart Gottes sind, dass wir ihn suchen, dass wir diese Zeiten haben, wo wir ganz persönlich auch vor Gott sind, auch eben auch allein und persönlich. So wichtig es ist, auch gemeinsam vor Gottes Altar zu kommen, vor Gottes Thron zu kommen, so wichtig ist es auch, alleine vor ihm zu stehen. Abraham tut es hier, Abraham. Und dort eben nicht nur das, was man insgesamt so einfach mitnimmt, sondern in sich aufzunehmen, sondern auch wirklich die Rohkost sozusagen zu essen und zu sich zu nehmen. Die Speise aus dem Wort Gottes oder der ganz persönlichen Begegnung der Gemeinschaft mit Gott. Das Stille werden. Das Stille werden auch über dem, was geschehen ist. Das sich wahrnehmen und das sich ausrichten auf Gott hin. Zinzendorf hat einmal gesagt in einem Lied: Gottes Führung fordert Stille. Wo man auf sein Wort nicht lauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Man braucht die Zeiten in der Gegenwart Gottes, stille zu werden, sich auszurichten an seinem Wort, sich von seinem Geist auch das Wort persönlich schenken zu lassen und sich ausrichten zu lassen, Führung zu erleben. An dem Ort des Altars, da werden wir verändert. Da werden wir neu sortiert, können wir uns neu sortieren und vielleicht auch neu disponiert und ausgerichtet. Der Altar verändert uns. Die Erfahrung von Gnade und Vergebung macht etwas mit uns. Und sie macht auch etwas mit Abraham, was auch immer er damals an diesem Altar erlebt hat. Gottes Gegenwart verändert und sie schafft dann auch neue Verhaltensmöglichkeiten und neue Handlungsoptionen. Und das nehmen wir wahr, wenn wir weitergehen in der Geschichte mit Abraham, wie er noch immer heißt, weil im nächsten Abschnitt, in der nächsten Geschichte, da tauchen auf einmal Konflikte auf. Abraham war ja zurückgekehrt aus Ägypten als reicher Mann. Wir wissen die Geschichte im Hintergrund, aber er war als reicher Mann zurückgekehrt. Die Gruppe war gewachsen, die Herden wurden immer größer. Und auch Lot, sein Neffe, der immer dabei war, profitierte davon. Und so lesen wir in 1. Mose 13, Vers 5, auch Abrahams Neffe Lot, der sich ihm angeschlossen hatte, war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen und Rinder und eine große Anzahl von Zelten für sein Gefolge. Beide, Abraham und Lot, für damalige Verhältnisse richtig reiche Nomaden und Stammesfürsten, Und nun passiert, was halt passiert, wenn man reicher wird, wenn die Ressourcen, wenn der Wohlstand zunimmt, dann werden manchmal die Ressourcen knapper. Der wachsende Wohlstand von Abraham und Lot trifft auf knappe Ressourcen. Und weil die Herden und alles gewachsen war, darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Und sie konnten unmöglich zusammenbleiben, zumal die Kanaaniter und die Perisiter noch im Land wohnten. Immer wieder gerieten Abrams und Lots Hirten aneinander. Es gibt Streit um die Weidegründe und es kommt zum offenen Konflikt. Und dann, jetzt muss ich mal gucken, dann lesen wir, wie Abram das mit Lot bespricht, die Verse 8 bis 9 dann. Der Streit der Hirten war einfach so stark geworden, dass sie das immer wieder kehrte und Abram besprach das mit Lot. Und er sagte, es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug, entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Und wenn du das Land auf der linken Seite wählst, gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts siehst, gehe ich nach links. Diese Geschichte, ich denke, wir kennen sie, haben sie vielleicht auch schon oft gelesen. Und es ist eine Frage, warum wird sie erzählt? Weil uns hier eine wesentliche geistliche Lektion gelehrt wird. Bin ich zu weit? Konflikte gehören zum Leben. Haben wir gerade gelesen. Und das auch. Dann lassen wir es einfach nochmal. Die wesentliche geistliche Lektion ist die, dass tatsächlich Konflikte zum Leben gehören und dass Abraham hier auf eine Weise handeln kann, die so ganz anders ist wie das, was wir bisher von ihm erlebt haben. Wolfram Kupfermann, der auch über diese Geschichte schreibt, hat sie überschrieben von der Gelassenheit des Glaubens. Dass Abraham auf eine Art und Weise hier handeln und reagieren kann, die völlig erstaunlich ist. Dass er reagieren kann, nicht mehr aus den eigenen, aus dem Egoismus heraus, aus den Gedanken, was bedeutet diese Situation nur für mich, sondern dass er eine ganz weite, eine andere Perspektive bekommen hat. Es ist erstaunlich, wie Abraham in dieser Situation reagiert. Und es ist eben so, dass Konflikte damals wie heute einfach auch zum Leben gehören. Und das ist etwas, was immer wieder auftaucht, was wir in unserem Alltag haben, was wir in unserem Leben einfach begegnen. Es wäre völlig unrealistisch zu meinen, man kann durch ein Leben gehen, ohne dass man irgendwo in Konflikte gerät. Jeder weiß das von uns, jeder kennt das aus eigenen Erfahrungen. Ob wir in Familien unterwegs sind, da gibt es Konflikte. Man muss da nicht gleich an die großen Erbstreitigkeiten denken. Auch im ganz normalen Familienleben gibt es einfach Konflikte. Es gibt Freundschaften, in Freundschaften Konflikte. Es gibt in Ehen Konflikte. Es gibt einfach Konflikte und Auseinandersetzungen in Berufen mit den Nachbarn. Überall in allen Lebensfeldern gibt es diese Möglichkeit, miteinander in Spannungen und in Konflikte zu geraten. Und selbst in der Kirche, selbst in der Gemeinde, der Heiligen ist es so, dass die Heiligen manchmal recht merkwürdige Leute sind und dass es auch in der Gemeinde Konflikte gibt und dass es schon an den ersten Gemeinden der Fall war. Wenn wir die Bibel lesen, entdecken wir, dass Petrus und Paulus ihre Konflikte hatten in Antiochia, dass ein Barnabas sich von Paulus getrennt hat und ein Paulus von Barnabas, weil sie sich uneins waren über Johannes Markus. Also Konflikte gehören zum Leben. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit den Konflikten angemessen um? Wie gehen wir mit den Konflikten angemessen um? Wie weit reicht dann unser Glaube, dass wir vielleicht auch Nachteile in Kauf nehmen, weil uns der Shalom weil uns das Miteinander wichtig erscheint? Und wie gnädig verfahren wir miteinander, wenn wir so unglaublich viel Gnade erfahren haben? Denn das war wahrscheinlich das, was ja Abraham auch erlebt hat, als er denn dort am Altar war, dass er die Gnade, die Vergebung, dass er Gottes Liebe ganz neu gespürt hat. Und das hat was mit ihm gemacht. Und so können wir aus der Geschichte, wie Abraham dann mit Lot umgeht, einfach auch ein paar Lehren ziehen. Wir können Dinge entdecken, die wir lernen können und die wir bei Abraham beobachten, wie er sich ja auch ein Stück gewachsen ist, wie er weitergekommen ist, wie er diese Situation anders angehen konnte. Das Erste, was wir lernen können, ist, dass Abraham hier die Initiative ergreift. Es war ein Konflikt entstanden. Es war eine Situation da, wo sich die Hirten von Lot und Abraham stritten. Und das war einfach zu einer Spannungsfrage geworden, die immer dramatischer wurde. Und es ist die Frage, wer ergreift die Initiative? Wer von beiden unternimmt was dagegen? Und wenn wir diese Geschichte lesen, hat Lot nichts unternommen. Er wartet ab. Er arrangiert sich oder kann sich arrangieren mit ungeklärten und unbereinigten Verhältnissen. Da ist Unentschlossenheit da. Und er übernimmt auch für diese Situation keine Verantwortung. Und ich denke, das ist etwas, was uns naheliegt, was auch so menschlich ist, was auch in vielen Situationen da ist, dass einfach die Dinge nicht angesprochen werden, unbereinigt bleiben, vielleicht sogar manchmal über das ganze Leben unbereinigt bleiben, in Familiengeschichten, und dann ist Unversöhnlichkeit da bis über das Grab hinaus. Es muss jemand Initiative ergreifen. Und in diesem Fall ergreift Abraham die Initiative. Abraham ist der, und der sucht, der nach Lösungen sucht und der nach gottgefälligen Lösungen sucht. Und das ist erstaunlich, wenn man eigentlich an sein egoistisches Verhalten denkt, das er noch vor kurzer Zeit in Ägypten an den Tag gelegt hat. Also war tatsächlich etwas passiert in Bethel, dort am Altar. Das Wunder einer Wiederherstellung und einer neuen Ausrichtung. Abraham ergreift Initiative und bespricht das mit Lot. Und das Zweite, was wir lernen können, klickst du ein bisschen weiter, müsste die Folien dann kommen. Das Zweite, was wir lernen können in dieser Geschichte, ist die Herzenshaltung, die hinter dieser Initiative von Abraham steckt. Weil wir spüren, der Abraham, der leidet an dem Zerwürfnis. Der leidet an der Situation. Er leidet einfach darunter. Denn Lot konnte das besser aushalten. Das eine, er leidet am Zerwürfnis, und das andere auch, er empfindet Wohlwollen nach wie vor gegenüber seinem Neffen Lot. Denn ich denke, dass eben deshalb war ja Lot auch mit auf dem Weg, war mit Abraham ausgezogen und mit Abraham unterwegs, weil der Onkel Wohlwollen empfand für seinen Neffen von Anfang an. Und dann sehen wir, wie diese Herzenshaltung dahinter steht. Abraham leidet an dem Zerwürfnis, deshalb spricht er es an. Kann man fragen, natürlich ist Abraham ein harmoniebedürftiger Mensch. Tut er die Dinge um des lieben Friedens willen? Das ist ja gerne so, dass man in Konflikten dann immer denkt, man muss um des lieben Friedens willen etwas tun, oder anderen unterstellt, die tun das ja nur um des lieben Friedens willen. Aber vielleicht ist er tatsächlich auch ein harmoniebedürftiger Mensch. Aber im Neuen Testament ermahnt Paulus an die Römer und schreibt, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist eine ganz klare Aussage. Das ist eine ganz klare Weisung. Und Abraham kannte noch nicht, was Paulus schreibt, aber das war seine Herzenshaltung. Das war eine geistliche Herzenshaltung, mit den Menschen, mit Lot, mit der Situation in Frieden zu leben. Und selbst dann eben in Frieden zu leben, wenn klar ist, eine Trennung ist unumgänglich. Es ist die einzige Lösung. Denn das stand ja tatsächlich an, dass es nicht mehr haltbar war, zusammen zu bleiben. Es musste eine Trennung her. Aber die Trennung, die Frage ist, zu welchen Konditionen? Und damals in der damaligen Gesellschaft war klar, Abraham als der Ältere, als der Patriarch, der ist natürlich der Chef im Ring. Und er sagt, wo es lang geht. Er konnte seinem Neffen Lot sagen, du, passt nicht mehr, müssen uns trennen. Ich gehe dahin, wo die Gegend saftig ist. Du bist noch jung, du kommst mit dem anderen besser zurecht als ich. Hätte er sagen können, er hat das Recht dazu. Es steht ihm zu. Aber da ist bei Abraham natürlich auch, und das wäre das Zweite, die Herzenshaltung des Wohlwollens, das er nach wie vor für Lot empfindet. Und so kommt Abraham auf eine Lösung. Es ist der letztmögliche Weg der Trennung und trotzdem schafft er es, in diese Trennung hinein ein Momentum zu schaffen, dass sie beide langfristig zusammenhalten kann. Es ist eine ganz bemerkenswerte und eine ganz großartige Sache. Nämlich, dass er auf seinen Vorteil verzichtet und dass er Lot die Wahl lässt. Und das ist das dritte Prinzip, das wir noch ansprechen können. Jetzt muss ich mal gucken, können wir weiterklicken? Das müsste eigentlich irgendwo drauf sein. Die Lehren, die wir von diesem Konflikt hier ziehen können, Abraham ergreift Initiative. Es ist die Herzenshaltung darunter, dass er das an dem ganzen Sachen leidet, dass er Wohlwollen empfindet und dann, dass er ein Prinzip von Konfliktbewältigung anwendet, das das Leben tatsächlich verändern kann, dass er auf seinen eigenen Vorteil verzichten kann im Vertrauen auf Gott. Und darin zeigt sich wahre Größe. Er sagt zu Lot, willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Ich überlasse dir die Entscheidung. Jetzt können wir sagen, so funktioniert das Leben nicht. Das geht nicht gut. Wenn man das den Leuten, den Kindern schon mal überlässt, wenn man ungleiche Portionen oder irgendwas hat und denkt, regelt ihr das mal miteinander, dann wird man aber spüren, wie die kämpfen und wie sie unterwegs sind, um für sich den größten Teil eben zu ergattern. Und ich denke, wir kennen das aus dem eigenen Leben. Wenn es darum geht, dass es eng wird, dann kämpfen wir. Vor 3 Jahren, das war der Beginn vom Lockdown, als zum ersten Mal die Gottesdienste ausfielen und im Land auch eine gewisse Panik herrschte, da haben meine Frau und ich die Sonntage, die frei geworden sind, dazu genutzt, bei unseren Gegenschwiegern, die eine kleine Mühle betreiben und einen Mühleladen haben, Packungen mit Mehl abzufüllen. Weil unsere Gegenschwieger nicht mehr über den Rand hinaus sahen, weil der Laden so leer gekauft wurde, weil die Leute Schlange standen, weil das Mehl in den Läden verkauft war und weil sie dann die Mühlen stürmten, um dort noch Mehl zu bekommen. Und jetzt muss man, wenn man ein kleiner Familienbetrieb ist, da kommt man ja nicht mehr hinterher, die Mehlkartons da abzufüllen und die Packungen. Dann haben wir ein paar Sonntage lang für 6 Stunden da irgendwo Mehl abgefüllt, verschiedene Mehlsorten und die wieder zugenäht oben. Und heute gucken wir manchmal bei den Nahten, weil unsere Nahten sind nicht so gut gelungen. Aber immerhin, wir haben es geschafft, sie dicht zu kriegen. Aber in einem Monat, März, wurde dort ein Umsatz gemacht wie sonst nicht in einem Vierteljahr oder mehr. Und da spürt man, wenn man Angst hat, wenn man denkt, man kommt zu kurz, wenn man denkt, irgendwo, wo geht's hin, dann sind wir aber da, um für unser Recht zu kämpfen oder für das zu kämpfen, was uns zusteht oder es auch zu suchen. Und nicht nur ran aufs Mehl, es gab ja auch noch ein paar andere Dinge, die damals knapp wurden. Also, es ist eine großartige, erstaunliche Leistung, die Abraham hier tut. Er verzichtet Menschen des Glaubens, er hat Vertrauen, dass Gott für ihn sorgen wird und er kann nachgeben und er kann loslassen. Er kann die Wahl dem Lot überlassen. Natürlich müssen glaubende Menschen und Christen sich nicht alles gefallen lassen, keine Frage. Das wird auch in der Bibel deutlich angesprochen, wenn wir in dem Psalmen hören, dass der Beter sagt, Gott schaffe mir auch Recht in meinem Unrecht. Und es ist nicht das Prinzip, dass wir Fußabtreter sind, dass das irgendwo propagiert werden sollte. Nein, sondern dass man in bestimmten Situationen auch auf sein Recht verzichten kann, weil der Glaube da ist, dass Gott diese Situation im Griff hat. Und das war Abrahams Glaube, der wieder gewachsen war, dass der allmächtige Gott persönlich seine Interessen vertritt Und dass er deshalb loslassen konnte, weil er darauf vertraute, dass Gott zurückgibt und dass er ihn segnet und dass die Verheißung und Zusage Gottes bleibt. Die Kunst des Loslassens. Jemand hat mal gesagt, Gott kann nur leere Hände füllen, wenn wir wirklich loslassen und unsere Hände öffnen. Wir wissen nicht, was in Abraham vorging, als er diese Entscheidung gefällt hat. Ob es ihm leicht war, das Lot anzubieten. Ob er vielleicht sogar gedacht hat, wenn ich das Lot anbiete, er weiß ja, wer er ist, dass er der Neffe ist. Der wird doch sicher das wieder zurückgeben und sagen, nein, Abraham, du bist doch der Onkel, der Patriarch. Du hast das Recht, die erste Wahl zu treffen. Wie auch immer, Lot hat sich genau angeschaut, die Gegend im kargen Bergland und in der fruchtbaren Jordanebene damals und gesagt, da unten, da ist mein Platz. Und nun sieht es ja einfach so aus, Abraham zieht den Kürzeren und der Preis für den Frieden ist sozusagen richtig hoch. Aber ist es tatsächlich die schlechtere Wahl? Ist es tatsächlich das Ende vom Lied? Nein. Als Abraham diese Alternative Lot angeboten hat und Lot das angenommen hat und als die Trennung vollzogen war, da redet Gott wieder mit Abraham. Und er sagt ihm, nichts mehr drauf. Ich krieg's nicht mehr weiter. Ich krieg's nicht mehr weiter. Okay. Dahinter geht es nicht mehr weiter. Sorry, dann klickst du wahrscheinlich besser und ich gucke da hinten drauf und denke, das bleibt immer stehen. Okay, als dann wirklich die Geschichte zu Ende geht, dann redet Gott wieder zu Abraham. Als Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf, und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. Es ist die Erneuerung der Zusage. Es ist die Erneuerung, dass Gott für Abraham sorgen wird, dass er nicht zu kurz kommen wird. Sicher, es braucht die Kraft, auch warten zu können. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Aber die Zusage ist da und Abraham bekommt die Gewissheit, dass Gott für ihn und auch für seine Nachkommen sorgen wird, dass der Segen Gottes bei ihm bleiben wird. Es ist die Frage, ob wir das auch können, in Konflikten, in Herausforderungen, ob wir auch loslassen können, unser vermeintliches Recht loslassen, um zu erleben, wie Gott unser Recht wahrnimmt, in seine Hände nimmt, wie er vielleicht auch einen scheinbaren Verlust und Nachteil ausgleicht und segnet. Ob wir loslassen können, was unsere Zeit, was unsere Ressourcen sind, was auch unser Geld vielleicht sein mag. Ob wir verzichten können auf unsere Worte, die wir so schnell auch einbringen, um uns ins Recht zu setzen oder irgendwo für irgendwas auch zu bewegen oder in Richtungen zu lenken. Ob wir wirklich die Kraft haben, loszulassen und frei zu werden, uns ganz Gott hinzuhalten. Diese Kunst des Loslassens kommt sicher nur in der Gegenwart Gottes voll zur Entfaltung. Und deshalb wird immer wieder berichtet, auch am Ende der Geschichte, ein paar Verse weiter, wie Abraham Gott wieder einen Altar baut, wie Abraham wieder zurückkommt in die Gegenwart Gottes, wie er sein Leben, all das, was er erlebt, immer wieder mit Gott, mit seinem Herrn bespricht. Fassen wir das zusammen. Gott hält, was er verspricht. Und es gibt einen Unterschied der Sichtweisen. Zwei völlig verschiedene Sichtweisen, die wir hier bei Abraham und Lot bemerken. Lot, ein Vertreter einer diesseitigen, einer zweidimensionalen Sicht. Er trifft seine Entscheidung, ohne dass er wirklich Gott gefragt hat. Da fehlt eine geistliche Aktion und Reaktion bei ihm. Er sieht nur das fruchtbare Jordantal und die Vorteile, die damit verbunden sind. Und es ist eine Kurzsichtigkeit, ähnliche Kurzsichtigkeit, wie Jesus im Gleichnis von dem Kornbauern erzählt, der alles in die Scheunen bringt und sagt, nun bin ich sicher. Und der ist versäumt, reich zu werden in seiner Beziehung zu Gott. Auch Lot hat die verkehrte Entscheidung getroffen und am Ende verliert er alles. Und Abraham entscheidet sich für eine dreidimensionale, zu Gott hin ausgerichtete Sichtweise. Abraham kannte Gott, Er wusste um seine Verantwortung und er war in der Lage, loszulassen und Frieden zu stiften. Und das ist etwas, was Gott erfreut, dass sein Freund Abraham auf diese Weise ihm vertraut und auf ihn setzt. Und ich denke, das bleibt immer wieder auch unsere Herausforderung, auch unsere Entscheidung, wie wir in dieser Welt unterwegs sind. Ob wir nur zweidimensional unsere Überlegungen und Gedanken zugrunde legen für unsere Entscheidungen oder ob es wirklich Entscheidungen sind, die auch vor dem Altar, vor dem Thron Gottes bewegt werden und entschieden werden. Und ob es tatsächlich auch uns gelingt, das Wagnis des Glaubens einzugehen und manchmal auch die Dinge loszulassen und die Hände zu leeren. Das dürfen wir mitnehmen aus der Geschichte von Abraham und Lot. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, danke, dass du uns einlädst, immer wieder zu dir zu kommen. Dass der Ort, die Gegenwart bei dir, uns nicht verschlossen ist und bleibt, sondern dass die Tür offen steht. So wie für Abraham die Möglichkeit war, zurückzukommen, Vergebung, Gnade, Liebe ganz neu zu erfahren und sich von ihr sortieren und auch neu disponieren zu lassen. So schenke auch uns immer wieder diese Momente, wo wir in deiner Gegenwart neu ausgerichtet werden. Im Blick auf uns selber, vielleicht auch im Blick auf Beziehungen, auf die Art, wie wir unterwegs sind. Ja, und dann lehre uns dir zu vertrauen, dass in all den Herausforderungen unseres Lebensalltages, wo immer es sein mag, in Familie oder auch im Beruf oder in Gemeinde, dass wir loslassen können, dass wir es dir hinhalten und dass wir ein Wagnis auch des Glaubens eingehen, indem wir ja vertrauen, dass du im Regiment sitzt und dass du die Dinge wohl und gut leiten kannst, wenn wir klar vor dir sind. Danke, Herr, dass du auch uns leiten möchtest, dass du möchtest, dass unser Leben gelingt in der Beziehung zu dir. Und danke, dass bei dir Gnade die Fülle ist und immer wieder das Moment auch neu anfangen zu können. Danke, dass wir dein sein dürfen und dass du uns kennst und dass du uns an der Hand hältst und leitest und weiterführst. Amen.